Wir lesen ein Wort Gottes, ehe wir beten, aus dem Psalm 99, und dazu stehen wir auf. Der Herr ist König, es zittern die Völker. Er thront über den Cheruben, es wankt die Erde. Groß ist der Herr in Zion und hoch erhaben über alle Völker. Preisen sollen sie deinen Namen, den großen und hohen und heilig, denn heilig ist er. Und preisen die Stärke des Königs, der da liebt das Recht. Du hast gerechte Ordnung fest gegründet. Recht und Gerechtigkeit hast du in Jakob hergestellt. Erhebet den Herrn, unseren Gott, und werft euch nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Mose und Aaron waren unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anriefen. Sie riefen zum Herrn und er erhörte sie. In der Wolkensäule redete er zu ihnen. Sie warten seine Gebote des Gesetzes, das er ihnen gegeben. O Herr, unser Gott, du hast sie erhört. Ein verzehrender Gott bist du ihnen gewesen, doch auch ein strafender ob ihrer Vergehen. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und werft euch nieder auf seinem heiligen Berge, denn heilig ist der Herr, unser Gott. Bis dahin dieses teure und wunderbare Gotteswort. Wir sprechen ein gemeinsames Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Gnadenstunde. Wir danken dir für dieses Beisammensein. Wir danken dir für diese Stätte. Und in der Tat, Herr, wir wollen deinen Namen erheben, denn dein Name ist heilig. Dein Name ist heilig unter deinem Volke. Herr, nicht nur in jenen Tagen, sondern auch in unseren Tagen. Du bist wunderbar und herrlich. Herr, dir bringen wir die Ehre und dir bringen wir die Anbetung in dieser Stunde. Wir danken dir, Herr, und wir sind so froh, Herr, dass wir wissen, zu wem wir beten, Herr, und dass wir wissen, wer auf unserer Seite ist. Herr, unser Gott, du hast dein Volk erhört in jenen Tagen und du hast auch uns erhört in diesen Tagen. Darum bringen wir dir die Ehre. Halleluja. Herr, wir dürfen weilen unter deiner Herrlichkeit. Wir dürfen gehen, Herr, wo du gehst, o Herr. Wir dürfen den Weg beschreiten, den du gegangen bist. Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Herr, segne mit uns dein Volk. Segne uns heute Abend. Segne weiterhin dein Wort, das wir hören werden, Herr. Dank sei dir für alles. In Jesu Namen. Amen.
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 Gestern, heute und für immer gleich bleibt Gottes Lamm. Alles wechselt Jesus nimmer. Ehre sei dem Lamm. Ehre sei dem Lamm. Ehre sei dem Lamm. Alles wechselt Jesus nimmer. Ehre sei dem Lamm.
Lob und Dank sei dem Herrn für seine Gnade. Wir sind sicher alle froh über das, was wir schon gehört haben. Und ich ganz besonders, weil es mir nicht allzu oft vergönnt ist zu hören. Und deshalb freue ich mich über jeden Satz, über jeden Gedanken, der ausgesprochen wird. Und ich darf es sicher sagen, ich bin schon reich gesegnet worden durch das Wort, das wir gehört haben, durch die vielen Gedanken, die zum Ausdruck gebracht worden sind. Wir hoffen, dass Gott noch einige Gedanken aus seinem Worte gibt. Ich habe in dem Zusammenhang an Hebräer Kapitel 10 gedacht, Hebräer Kapitel 10. Es heißt hier von Vers 35, werft also eure freudige Zuversicht nicht weg. Sie bringt ja eine hohe Lohnvergeltung mit sich, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangt. Denn es währt nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll, und nicht auf sich warten lassen. Vielleicht nur bis hierher dieses teure und heilige Wort Gottes. Standhaftes Ausharren tut euch Not, dass ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangt. Wir wissen eins, der Wille Gottes kann nicht aus uns selber getan werden. Es muss gewirkt sein durch den Heiligen Geist. Wir können uns selber nicht helfen. Wir können von selbst den Willen Gottes nicht tun. Aber eins, zu dem Gott uns Gnade geschenkt hat, ist, dass wir unseren Willen in seinen Willen legen konnten. Und das ist uns schon groß geworden aus dem, was wir gehört haben. Menschen haben mit ihren Satzungen und Lehren den Heilsratschluss Gottes verdunkelt und verdeckt. Gott aber hat immer wieder durch prophetische Offenbarung alles ans Licht gebracht und geoffenbart, damit diejenigen, die es sehen sollten, sehen können. Und das Gleiche ist in unserer Zeit geschehen. Mögen Menschen daran vorbeigehen und es vielleicht nicht ermessen und nicht begreifen, aber alle diejenigen, an denen es geschehen ist, die wissen, ich möchte fast sagen, den Tag und die Stunde, an dem es ihnen wie Schuppen von den Augen fiel, an dem die Decke von ihnen genommen wurde, dass sie sehen konnten, was Gott in dieser Zeit vorhat. Wir wissen, wenn wir nur über das sprechen, was Gott in den vergangenen Jahrtausenden getan hat, das ist alles so weit entfernt. Aber mit dem Moment, wo wir mit dem gegenwärtigen Wirken Gottes in Berührung kommen, wird auch alles aus der Vergangenheit in die Gegenwart versetzt und es steht lebendig vor unseren Augen. Andernfalls ist das nur ein Anschauungsunterricht. Wir haben Theorie und vielleicht auch Philosophie darüber, ohne dass wir einen direkten Anteil daran haben. Oft genug ist es gesagt worden, die Gegenwart Gottes wird immer in dem offenbar, was er gegenwärtig tut. Nicht, was wir von ihm reden oder deuten, die Gegenwart Gottes wird in dem offenbar, was Gott gegenwärtig tut. Was war zur Zeit Moses? Hat Mose nur von Abraham gesprochen oder hat Gott sich in seiner Zeit als der Gegenwärtige, als der Ich Bin, als der sich offenbarende Gott kundgetan? Das ist es doch, worum es geht. Von Gott reden kann jeder Theologe auf seine Art und jeder, wie er will. Aber mit dem Moment, wo Gott heilsgeschichtlich etwas tut, gibt er die Offenbarung seines Geistes und seines Willens. Und zwar nicht dem, der es möchte, sondern dem, den er dazu bestimmt hat. Und es ist kein Mensch, der sagen kann, so Herr, jetzt gebrauche mich, ich bin bereit, dein Sprachrohr zu sein. Gott weiß den Tag, er weiß die Stunde, er weiß, wen er dazu bereitet hat, um sein Wort aus berufenem Munde in Vollmacht verkündigen zu lassen. Deshalb können wir sagen, dass wir nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt sind, sondern der Macht und Herrlichkeit unseres Gottes, die er in dieser Zeit so gewaltig geoffenbart hat wie eh und je. Mit nichts sind wir dahinten geblieben, sondern Gott hat sich als der Gegenwärtige und als derselbe in dieser Zeit geoffenbart. Wenn wir die Evangelien und die Apostelgeschichte lesen und feststellen, was der Herr damals unter seinen Jüngern tat, dann meinen wir von Herzen, sollte es uns vergönnt gewesen sein, an dem allen Anteil zu haben, mit ihm zu gehen, wo er hinging, seine Rede zu hören, wo immer er gesprochen hat. Aber seid einmal ganz ehrlich, hat uns nicht Gott die Gnade geschenkt, seine Sprache zu reden, nur das zu verkündigen, was sein heiliger Mund verkündigt hat, nur das weiterzugeben, was er dargereicht hat, in den Schranken zu verbleiben, die er uns gesetzt hat? Wir haben kein Interesse an irgendeiner Deutung. Und ihr wisst ja, wenn man in das Studierzimmer eines Theologen geht, dann kann man Bücher herausnehmen und das eine wird sein, die Auslegung über das Lukas-Evangelium, das andere ist die Auslegung über das Johannes-Evangelium und dann von dem Schreiber und von jenem Schreiber. Man kann also alles aus den Regalen holen. Aber eins kann man nicht holen, nämlich die Offenbarung des lebendigen Gottes. Die kann man nicht einfach so nehmen und dann auf den Tisch legen und dann hineinschauen. Das kann man nicht. Man kann lesen, was der oder jener gesagt, gedacht und zurechtgelegt hat, aber nicht die Offenbarung des lebendigen Gottes. Die Offenbarung des Herrn wird einem jeden zuteil, der von ganzem Herzen das glauben kann, was Gott zu der bestimmten Zeit verheißen und zu der Zeit auch erfüllt. Das ist die Rechtfertigung, die wir haben vor dem Angesicht des lebendigen Gottes. Wir bringen das immer wieder und werden es auch weiter behandeln in den Radiobotschaften. Vor Gott ist nicht gerechtfertigt, wer sich selber freispricht. Vor Gott ist gerechtfertigt, wer das glaubt, was er geredet hat. Gemäß dem Wort, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er glaubte nicht, was er wollte, er glaubte der Verheißung des allmächtigen Gottes. Und dadurch wurde er gerechtfertigt. Heute glaubt jeder, was er will und rechtfertigt sich, wie er will. Und ihr wisst ja, wenn man mit den Menschen redet, dann rechtfertigt sich jeder auf seine Art. Damit wird keiner vor Gott bestehen können, kein Mensch. Vor Gott werden wir nur bestehen, wenn wir von ihm gerechtfertigt worden sind. Von ihm gerechtfertigt werden wir nur, wenn wir glauben, was er verheißen hat. Und viele sagen, sie stehen im Glauben und sind Kinder Abrahams und Kinder Gottes. Und sie glauben nicht den Verheißungen für diese Zeit. Und damit haben sie selbst die Tür vor sich zugeschlossen und sind nicht hineingegangen und hindern andere daran, hineinzugehen. Aber dank sei dem Herrn, der sich ein Volk herausruft in dieser Zeit. Ein Volk, das seine Stimme hört. Ein Volk, dem die Offenbarung seines Geistes zuteil geworden ist. Wir können nicht alles erklären. Ich freute mich über den einen Ausspruch aus dem 1. Johannes 5, Vers 20, wo es von Christus heißt, er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wenn nun jemand das erklären sollte, dass er einerseits zu Gott gebeten hat und andererseits selber der wahrhaftige Gott ist, ruft einige Theologen, sie mögen das erklären. Das vermag niemand und ich will es nicht und kann es auch nicht. Aber glauben können wir es alle. Und weshalb? Weil es der heilige Mund des Herrn geredet hat. Wir brauchen nicht Menschen, die hierher kommen und sagen, so das bedeutet dies und jenes. Das bedeutet alles genau das, was es sagt. Und wenn die Heilige Schrift sagt, er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht als den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben. Damit haben wir alles für Zeit und für die Ewigkeit, was wir brauchen. Und es ist alles in Jesus Christus, unserem Herrn. Ein Theologe mag sagen, ach, da hat wohl der Johannes ein wenig weit ausgeholt. Es hat niemand weit ausgeholt. Der Heilige Geist hat geredet und die Männer, die vom Heiligen Geist getrieben und geleitet waren, haben so schnell geschrieben, wie der Geist es ihnen eingab. Niemand hat weiter ausgeholt, als Gott selber ausgeholt hat. Jeder hat nur das geschrieben, was der heilige Mund des Herrn aus Gnaden gesprochen hat. Es heißt hier, denn standhaftes Ausharren tut euch Not. Ausharren muss man in Erwartung der Erfüllung der Verheißung. Wenn wir keine Verheißung in Aussicht gestellt bekommen haben, ist auch kein Harren da. Aber mit dem Moment, wo wir eine Verheißung vor uns haben, harren wir im Glauben aus, bis diese Verheißung sich erfüllt. Und ihr wisst ja alle, als der Herr Jesus im Begriff war, in die Herrlichkeit zurückzugehen, gab er seinen Jüngern die Verheißung: Wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Sie harrten aus im Glauben, und der Tag kam, an dem die Verheißung realisiert wurde. Die Stunde kam, in der ihr Glaube und ihr Harren belohnt wurde. Liebe Brüder und Schwestern, hier geht es um das Kommen des Herrn. Es steht ja wörtlich, denn es wird nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen, der kommen soll, und nicht auf sich warten lassen. Wir können das mit aller Gewissheit sagen. Es wird nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen, der kommen soll, und nicht auf sich warten lassen. Jetzt gilt es auszuharren und alle Verheißungen, die noch erfüllt werden müssen, bis zur Wiederkunft Jesu Christi, im Glauben festzuhalten. Auszuharren in der Glaubensüberzeugung, der heilige Mund des Herrn hat geredet und er wacht über seinem Worte, um es zu erfüllen. Mir kam der Gedanke, dass nicht nur Gott über uns und über seinem Worte wacht, sondern auch wir sind wach, wenn das Wort des Herrn verkündigt wird. Es braucht nicht einer den anderen anzustoßen, dass er nicht schlafe, sondern wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Wir sind davon ergriffen, tiefsten Inneren unserer Herzen. Wir kämpfen hier nicht mit dem Schlaf, sondern wir erfreuen uns der Gegenwart des lebendigen Gottes und gehen auf in den geistlichen Dingen, die uns alle kostbar geworden sind. Andernfalls, ihr wisst ja ganz genau, wenn uns Dinge nicht interessieren würden, dann könnte es schon passieren, dass der eine nickt, ohne nicken zu wollen. Aber in dem Moment, wo uns Gottes Wort anspricht, wo wir uns in das vertiefen, vergegenwärtigen, in dem Moment ist in uns alles lebendig. Dann kann der müdeste Mensch wach werden. Wenn es dahin kommt, dass Menschen unter der kostbaren Verkündigung des heiligen Wortes einschlafen, dann können wir aufhören zu predigen. Das stimmt. Dann können wir aufhören zu predigen. Wenn jemand meint, dies sei der Ort, dies ist der Ort, um wach zu werden. Dies ist der Ort, um erleuchtet zu werden. Dies ist der Ort, wo wir mit Gott eine Begegnung haben wollen. Und ihr wisst ganz genau, das Wort des Herrn hat uns alle gepackt. Wir sind einfach ergriffen worden und wissen und haben verstanden, worum es in dieser Zeit geht. In Lukas 24, Vers 50 steht: Hierauf führte er sie hinaus bis an die Nähe von Bethanien, erhob dann seine Hände und segnete sie. Und es begab sich, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde in den Himmel emporgehoben. Die Jünger Jesu in jener Zeit hatten das Vorrecht, das alles mit dem Herrn zu erleben. Sie sahen ihn in den letzten Stunden seines irdischen Daseins, seines Wandelns auf Erden. Sie sahen, wie er noch einmal seine Hände erhob und sie segnete. Wir können uns vorstellen, welch eine Überwältigung über sie kam. Wir können uns vorstellen, was an Gedanken und was so in ihnen vorgegangen sein mag. Der Herr segnete die Seinen und ist segnend, gen Himmel aufgefahren. Derselbe Herr wird wiederkommen in derselben Weise, wie er gen Himmel gefahren ist. Er ist ein segnender, ein redender, ein sich offenbarender Gott. Er ändert sich nicht. Damals war er unter seinen Jüngern überall. Einmal hier, einmal dort, wo immer sie zusammenkamen, ist er unter ihnen gewesen. Er sprach mit ihnen, er offenbarte sich ihnen, er erschloss ihnen das Verständnis für die Schrift. Er fing an, von Mose und allen Propheten zu reden, von dem, was sich damals erfüllt hatte. Jesus ist derselbe. Er ist auferstanden, er lebt. Er redet mit den Seinen. Er öffnet uns das Verständnis für die Schrift. Und er beginnt mit Mose und allen Propheten und sagt, es musste alles erfüllt werden, wie es im Gesetz Moses, in den Psalmen und in den Propheten geschrieben steht. Es musste sich in dieser Zeit erfüllen, was Gott durch den Mund seiner Knechte und Propheten gesagt hat. Es musste sich erfüllen, dass er seinen Propheten sendet, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Menschen mögen sie brechen, Gott bricht sie nicht. Darauf können wir uns verlassen. Menschen gehen daran vorbei, weil sie es nicht sehen. Gott geht nie an seinem Worte vorbei. Er wacht darüber, um es zu erfüllen. Und dann lenkt er die Aufmerksamkeit seines Volkes auf sein teures und heiliges Wort. Und unsere Herzen freuen sich, weil er mit uns geredet hat. Der Ratschluss unseres Gottes ist für uns nicht mehr ein versiegeltes Buch. Es ist nichts mehr, das verhüllt wäre. Es ist geoffenbart in dieser letzten Zeit. Wir haben hineinschauen dürfen und freuen uns darüber, weil Gott in einer solch klaren Weise gesprochen hat. Hätte es noch jemand klarer machen können, wie Gott es gemacht hat? Es ist alles klar, aber nur durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Alle anderen werden an diesem und an jenem Anstoß nehmen. Das ist ihnen nicht richtig und das nicht recht und das stimmt für sie nicht und jenes auch nicht. Für die Auserwählten ist alles recht, was Gott getan hat. Für sie stimmt alles, was Gott geredet hat, ob sie es zusammenreimen können oder nicht. Aber für sie stimmt es. Sie sagen Ja und Amen zum Worte Gottes. Alle anderen, denen könnte man das mathematisch zur Verfügung stellen. Auch dann würden sie es noch nicht sehen. Denn geistliche Dinge kann nur der Geist Gottes zusammenreimen und offenbaren. Jesus erschloss ihnen den Sinn für das Verständnis der Schriften. Das Gleiche hat er mit uns in dieser Zeit getan. Ich möchte da an den Ausspruch Bruder Brennhams erinnern. Er sagte, was hilft es einem Menschen, der vor Kälte schier erfriert, wenn man ihm ein Bild zeigt, auf das ein Feuer gemalt wurde? Was würde ein Feuer, das künstlich vor ihm ist, an Nutzen für ihn sein? Spotten würde er der Sache und bei sich selber denken, ich brauche echtes Feuer, um warm zu werden und nicht noch den Hohn mit einem gemalten Feuer. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir brauchen das echte Feuer des Heiligen Geistes. Wir brauchen die echte Kraft des Allmächtigen, dass er sich unter seinem Volke neu offenbart. Nichts Gemaltes, nichts in der Vergangenheit Vergessenes, sondern einen gegenwärtigen Gott, der da mit Feuer antwortet und der da redet, wie er je und je geredet hat. Und die gute Nachricht ist, Gott ist derselbe, er ist gegenwärtig. Und das haben wir an vielem gesehen. Wir hörten schon die Bemerkung, der Herr hat in dieser Zeit ebenso aus der Wolken- und Feuersäule gesprochen. Wie viele Menschen kommen da und sagen, hör mal, Bruder Frank, meinst du wirklich, dass man das so ohne weiteres glauben kann? Sie haben einfach Mühe. Es ist ihnen zu gewaltig. Nicht, dass sie vielleicht aus Kritik, ich möchte es keinem Menschen unterstellen, aber sie können nicht fassen, dass Gott, der Herr, in dieser Zeit solches getan hat. Brüder und Schwestern, das beweist doch nur, dass der Herr derselbe ist, weil er sich in derselben Weise geoffenbart hat. Menschen haben natürlich die Worte schnell zur Verfügung. Sie sagen, wo steht das denn in der Bibel, dass Gott das in dieser Zeit tun würde? Wo stand in der Bibel, dass Gott zu Mose aus dem Feuer herausspricht? Kann mir das jemand zeigen, wo das in der Bibel stand, ehe es geschah? Kann mir jemand all die anderen übernatürlichen Dinge zeigen, wo stand geschrieben, dass der lebendige Gott auf dem Berge Karmel mit Feuer antworten würde? Wo stand geschrieben, dass ein Elia gen Himmel fahren würde? Wo stand geschrieben, dass ein Henoch entrückt werden würde? Wo standen all die Dinge geschrieben? Ich kann euch sagen, wo sie geschrieben standen. In dem Buch des allmächtigen Gottes. Und er hat's getan, als die Zeit dafür kam. Er hat keinen Schriftgelehrten und keinen Pharisäer gefragt. Er offenbarte sich in seiner Macht und seiner Herrlichkeit. Und all die Ungläubigen ließ er zurückstehen, enttäuscht, weil sie seiner Offenbarung keinen Glauben geschenkt haben. Man kann doch nicht zu Gott kommen und sagen, Herr, was oder warum hast du das so und so? Stand denn geschrieben, dass die drei Weisen den Stern sehen würden und dann bis nach Jerusalem kommen? Was wollen wir überhaupt noch von Gott? Soll er sich etwa jedem Einzelnen vorstellen und sagen, entschuldige bitte, dass ich das nicht vorher habe niederschreiben lassen? Unser Gott tut, was ihm wohlgefällt. Und er spricht, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, sondern der von Herzen loben kann. Wisst ihr, was das Sonderbare ist? Wer voller Kritik ist und voller Misstrauen, beraubt sich selber der Segnungen des allmächtigen Gottes. Wer aber von Herzen glauben kann und sagen, Herr, ich danke dir, dass du dich in meiner Zeit so geoffenbart hast, wie zur Zeit Moses. Wahrlich, du bist der Ich Bin. Ihr werdet sehen, was sich da tut. Das Herz öffnet sich, das Verständnis für die Schrift wird aufgeschlossen und von Mose bis hin zur Offenbarung wird alles im göttlichen Licht erleuchtet und die Kinder Gottes freuen sich darüber. Alle anderen sagen, ach, hört mal, ihr tut uns leid, denn ihr glaubt da eine Sache. Wir glauben nicht eine Sache, wir glauben Gottes Wort. Das muss einmal klipp und klar gesagt werden. Es ist nicht eine Sache, die wir vertreten. Es ist das Wort des allmächtigen Gottes und die Verheißungen, die er darin gegeben hat. Und wem es gegeben ist, das zu fassen, der fasse es. Und danke Gott und ärgere sich nicht, sondern freue sich, dass Gott solches getan hat in unserer Zeit. Wer sind wir Menschen überhaupt? Ich erinnere mich an einen Doktor so und so, der schrieb mir eines Tages. Und er sagt, sehr geehrter Herr Prediger Frank, es sei denn, Sie trennen sich von den Brenhim-Schriften, sonst ist eine Unterrichtung gar nicht möglich. Und ihr wisst ja, was das für mich bedeutet. Eine Etage tiefer in etwas Schrägschrift und dann ist der Fall erledigt. Es sei denn, Sie trennen sich von den Brenhim-Schriften, sonst ist eine Unterredung nicht einmal möglich. Auf solch eine Unterredung können wir alle Zeit verzichten. Alle Zeit. Uns geht es nicht um eine Unterredung, die an Gott vorbeiredet. Uns geht es an die Unterredung, die die Unterweisung des allmächtigen Gottes unter seinem Volke offenbart. Und wenn alle an Gott vorbeireden, aber Propheten haben nie an Gott vorbeigeredet. Sie haben nämlich im Namen des Herrn geredet. Beispielsweise Gott hat durch sie aus Gnaden geredet. Und das haben wir anerkannt, mehr nicht. Ob Gott einen Mose, einen Abraham, einen Elia, einen Paulus oder Petrus nahm, es waren alles Menschen wie wir. Und von Elia steht's geschrieben, er war ein Mensch wie wir. Er aß und trank, er war ein Mensch. Aber er war ein Prophet Gottes. Er war ein Knecht des Herrn. Dasselbe ist mit Bruder Brenhim. Wir erheben ihn nicht. Wir geben Gott nur die Ehre, dass er Treue hat walten lassen und seines Wortes und seiner Verheißungen gedachte und hat in dieser letzten Zeit ein Wort der prophetischen Offenbarung und Belehrung unter sein Volk gesandt. Mehr beanspruchen wir gar nicht. Nur, dass Gott uns, und ich möchte jetzt für mich selber reden, Gott hat mir die Gnade geschenkt, aus all meinen eigenen Vorstellungen herauszukommen und mich durch die Gnade Gottes in das hineinführen zu lassen, was der Herr seinem Volke in dieser Zeit zu sagen und zu offenbaren hatte. Meint ihr, es war der Wille Gottes, dass irgendjemand auszieht und sagt, heute lese ich aus dem Evangelium so und so und möchte euch jetzt etwas darüber sagen? Nicht, was wir darüber zu sagen haben. Knechte Gottes verkünden den ganzen Ratschluss unseres Gottes. Sie machen nicht einfach eine Predigt fertig, sondern ihre Predigt ist schon fertig gemacht. Sie ist im Worte Gottes. Sie brauchen nur weiterzugeben, was Gott bereits gegeben hat. Und dann ist uns allen geholfen. Dann empfangen wir Belehrung durch den Geist Gottes, weil wir nichts Eigenes haben, sondern das, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Da war noch ein Psalm, den ich kurz streichen wollte, Psalm 66. Und damit komme ich zum Schluss. Es heißt hier von Vers 3, Psalm 66, von Vers 3. Sprecht zu Gott, wie wunderbar ist dein Walten. Sprecht zu Gott, nicht zu den Menschen. Sprecht zu Gott, wie wunderbar ist dein Walten. Das könnten wir heute Abend als Chorgebet vor das Angesicht Gottes bringen. Im Übrigen, wer heute die Zeitung las, der hat ja festgestellt, dass sogar Willy Brandt einige Verse aus dem Psalm in Jerusalem gelesen hat. Und sage und schreibe, er hat den richtigen Psalm gefunden und hat die richtigen Verse vorgelesen und schämte sich dessen nicht. Das ist sagenhaft. Dann haben wir doch gewiss das gleiche Recht, hier einige Psalmverse zu lesen. Und wenn hier geschrieben steht, sprich zu Gott, wie wunderbar ist dein Walten. Wisst ihr, wer das sagen kann? Der das Walten Gottes als wunderbar im Glauben erfasst hat. Ein Mensch, der begriffen hat, dass Gottes Walten überhaupt vor sich geht. Denn wenn wir nur von dem Walten Gottes aus Moses Zeiten reden, das geht an uns vorbei. Aber das Walten Gottes in unserer Zeit, das trifft uns. Das geht nicht an uns vorbei. Und wer das Walten Gottes jetzt erfasst hat, der wird noch von allem Walten Gottes erfasst aus der ganzen Vergangenheit. Und er kann sich in Gott verlieren und für sein Walten von Herzen danken. Wer aber an dem Walten Gottes, dass er in dieser Zeit vor sich gehen lässt, vorbeigeht, der mag reden über sein Walten in der Vergangenheit. Im Grunde genommen ist er an Gott und Gott an ihm vorbeigegangen. Denn wer an Gott vorbeigeht, an dem wird Gott auch vorbeigehen. Aber wer sein Walten erkennt, der wird's verstehen, was es bedeutet. Sprich zu Gott, wie wunderbar ist dein Walten. Da gehen unsere Herzen über. Da empfinden wir Lobpreis. Wenn wir darüber nachdenken, dass wir unserem Gott, dem allmächtigen Gott, begegnen können im Gebet und sagen, Herr, wie wunderbar ist dein Walten. Das kann nur der sagen, über dem die Gnade Gottes wirklich waltet und der das Tun seines Gottes verstanden hat. Ob der Fülle deiner Macht huldigen dir sogar deine Feinde. Alle Lande müssen sich vor dir niederwerfen und dir Lob singen deinem Namen, Selah. Alle Völker müssen sich vor dir niederwerfen, müssen Lob singen deinem Namen. Alle Völker, warum nicht auch das Volk Gottes? Das Volk Gottes, das aus allen Völkern, Sprachen und Nationen herausgerufen,
das von dem Walten Gottes mitgerissen, das in das Tun Gottes einbezogen worden ist. Das ist das richtige Volk, um dem Herrn zu Lob singen. Sie wissen ja, weshalb sie Psalmen singen. Stell dich vor, der David hätte überhaupt nichts mit Gott erlebt und hätte sich dann hingesetzt oder hingestellt und hätte angefangen, Psalmen zu singen. Die hätte kein Mensch hören wollen. David, er hat aus seinem Erleben mit Gott gesungen. Wir sind nicht hier, um theoretisch zu beten. Wir sind hier, um aus dem Walten und Tun unseres Gottes heraus, aus Dankbarkeit, unsere Stimme zu erheben, um dem allmächtigen Gott zu danken. Nicht um irgendetwas zu machen, sondern weil wir von dem Walten Gottes erfasst worden sind, können wir dem Herrn dafür danken. Es geht dann weiter, kommt und schauet die Großtaten Gottes. Der Mann hatte etwas zu berichten. Es war keine Theorie, er konnte sagen, kommt und schaut euch die Großtaten meines Gottes an. Und dann wisst ihr, weshalb ich solche Psalmen singe. Das ist doch der Grund. Nicht, dass wir uns über irgendetwas kränken und anfangen, etwas beginnen, sondern hier geht es darum, der Mann Gottes hatte Gott erlebt. Seine Psalmen hatten ein Fundament, die Offenbarung des allmächtigen Gottes. Er konnte mit Recht singen. Dann heißt es weiter, er wandelte das Meer in trockenes Land. Schon zählt er auf, was Gott getan hat. Das war der Grund seiner Freude. Das war der Grund seiner Dichtung, der Grund seines Singens und seines Betens. Das Gleiche trifft auf uns in dieser Zeit zu. Wir singen nicht nur, was Gott in der Vergangenheit getan. Wir sagen, kommt, seht euch das Walten unseres Gottes an. Begreift es, wie er den Heilsplan geoffenbart. Die sieben Sendschreiben in prophetischer Weise kommt getan. Die sieben Siegel geöffnet, Volk Gottes begreife. Das ist der Grund unseres Lobpreises. Kommt und sieht das Walten unseres Gottes und Lob singet seinem Namen. Denn Wunderbares hat er unter seinem Volke getan. Das ist doch, worum es in dieser Zeit geht. Wollte man die Menschen auf irgendetwas bringen, was sie gar nicht erlebt haben, was sie gar nicht verstanden haben. Sie würden sich dabei langweilen. Sie wüssten nicht, wie sie da einzustimmen hätten. Aber wenn wir selber miterlebt haben und das Walten unseres Gottes gesehen, dann wird es uns gar nicht schwerfallen, dem Herrn zu danken. Weiter heißt es hier, so dass man den Strom zu Fuß durchzog. Darum wollen wir uns freuen. Darum wollen wir uns freuen. Worüber war ihre Freude? Über das Walten ihres Gottes in ihrer Mitte. Über das, was Gott der Herr getan hat, als er sein Wort bestätigte und seine Verheißung einlöste, die er dem Abraham gegeben hatte. Nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommen herausführen mit starker Hand. Das war sogar noch in den Psalmen bei David, der Grund seines Lobpreises Gott gegenüber. Aber David hatte auch Anteil an dem, was Gott zu seiner Zeit tat. Und deshalb konnte er auch das Wirken Gottes aus der Vergangenheit in der Gegenwart besingen. Und dasselbe trifft auf uns zu. Ewig herrscht er in seiner Macht. Seine Augen haben Acht auf die Völker. Die Widerspenstigen dürfen sich nicht stolz erheben. Preiset ihr Völker, unseren Gott. Lasst uns laut seinen Ruhm verkünden. Ihn, der unsere Seele am Leben erhalten und unseren Fuß nicht hat wanken lassen. Wohl hast du uns geprüft, o Gott, uns geläutert, wie man Silber läutert. Das alles hat Gott der Herr über uns ergehen lassen, nur zu dem einen Zweck, auf dass unser Glaube köstlicher erfunden werde als das Gold, das vergänglich ist, aber im Feuer geläutert wird. Das Walten unseres Gottes in unserer Zeit ist der Grund unserer Anbetung, der Grund unseres Lobpreises. Es ist das,
was uns erfüllt. Es ist das, was unsere Herzen bewegt. Unser Gott steht zu seinem Worte, hat seine Verheißungen eingelöst, hat sein Volk versammelt und sich ihnen geoffenbart in dieser Zeit. Und dafür wollen wir ihm auch jetzt von ganzem Herzen den Dank und die Anbetung darbringen. Sprecht zu Gott, wie wunderbar ist dein Walten. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Halleluja.
Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade. Uns fehlen die Worte zum Ausdruck zu bringen, denn du waltest inmitten deines Volkes. Das selbst hast deinen Herrscherthron aufgerichtet. Das selbst ergeht dein Wort für deine Gemeinde. Du handelst, du redest, du offenbarst dich. Halleluja! Du bist nicht der Ich war, du bist der Ich bin, der immer Gegenwärtige, der sich immer Offenbarende, der da waltet inmitten deines Volkes. Halleluja! Deine Gegenwart hat diesen Raum erfüllt und dein Walten hat uns erfasst. Halleluja! Preis und Dank und Ehre, Ruhm und Anbetung deinen Namen. Mein Gott, sollte dein Walten noch einem Menschen fremd sein, so tu dich ihm kund, damit er weiß, was unsere Herzen erfüllt. Halleluja! Herr, wir wollen keinen toten Gottesdienst, einen lebendigen Gottesdienst vor dem lebendigen Gott. Denn du hast dich uns als der Lebendige, als der Selbe offenbart. Dein Walten ist wunderbar unter deinem Volke. Das bekennen wir uneingeschränkt, Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung deinem heiligen Namen. Amen.